Meine persönliche Motivation, aber auch, ich denke, die Motivation für die jüngere Generation oder die Generation, die in den 80er geboren war, ist auch, dass eigentlich die Geschichte, die zeitgenössische Geschichte von Jugoslawien ist, wenn wir auch diese Buche und dieses Projekt angefangen haben, ne, war extrem schwierig, die Literatur, welche Literatur zu nehmen. Was ich meine damit, ne, eigentlich haben wir jetzt diese Periode von 80er auch, ne, und diese Auseinandersetzung mit Jugoslawien beobachten wir meistens durch die nationale, wenn nicht nationalistischen Perspektive, ne. Ich komme direkt aus Slowenien. In Slowenien war extrem viel gemacht oder bearbeitet, ne, die Geschichte von 80er, von vielen Perspektiven, von ökonomischer Perspektive, von politischer, von auch kultureller und künstlerischer Perspektive. Aber das Problem, das wir alle hatten, war, dass eigentlich diese nationale Perspektive, und was meine ich damit, dass jeder beschäftigt sich nur mit der Perspektive von seinem eigenen Territorium, als ob es gab keine echtes und tiefes Zusammenhang von das ganze jugoslawische Territorium. Das war eine Motivation, zu verstehen, warum eigentlich etwas, besonders aus slowenischer Perspektive, ist das sehr paradoxal, ne? Weil Slowenien war so ökonomisch und von der Perspektive von Welfare State war auch, ist gut gegangen in Jugoslawien. Warum war das die erste Republik, die rausgegangen ist, ne? Es ist eine paradoxische Frage eigentlich, ne? Das ist eine Sache. Zweite Sache ist auch, ich denke, es ist auch wichtig zu verstehen, die Zerfall von Jugoslawien, um auch heutige Position und die Verhältnisse in der Europäischen Union zu verstehen, ne? Weil wir haben sehr ähnliche Probleme, analytisch gesehen Probleme, ne? Das Zentrum-Peripherie-Problem, das Problem von gemeinsamer Fiskalpolitik, das Problem und auch jetzt neues Problem, ne, von Nationalismus, auch, die auch in der Europäischen Union sehr auf Agenda ist, ne? Ist alles etwas, womit sich Jugoslawien und Akteure in 80er ganz viel beschäftigt haben. Und das war eigentlich diese Perspektive auch die Frage hier, ne? Um heutige auch unsere Probleme zu verstehen, ne? Müssen wir auch ausklären, ne? Was ist vor 30 Jahren passiert, ne? Analytisch mindestens, ne? Dass wir können auch heute irgendwie politisch handeln.
Genau, du hast es angedeutet. Du wirst in deinem Vortrag sprechen über die Veränderungen, die in den 80er Jahren passiert sind in Jugoslawien mit den sozialen Bewegungen, die aufgekommen sind, mit den Widersprüchen, die sich auch aufgetan haben. Ich glaube, auch für so ein deutsches Publikum ist es erstmal auch wichtig, sich klarzumachen, was ist das überhaupt für ein Konstrukt, was sich da verändert hat. Denn ich glaube, dass es in Deutschland inzwischen gar nicht mehr präsent gewesen ist, was Jugoslawien eigentlich ausgemacht hat, was das Besondere gewesen ist als ein sozialistisches Land, das aber nicht der Sowjetunion angehört, und dieses wichtige Stichwort der Arbeiter-Selbstverwaltung. Wie würdest du denn dieses spezifische jugoslawische Modell des Sozialismus beschreiben, bevor es auseinandergefallen ist?
Erste Sache, was ich würde sagen, ist, dass wenn man hört, erst sozialistisch, man soll nicht denken, dass irgendwelche Sozialismus hatte, es gibt eine Rezeptur, was eigentlich Sozialismus ist oder wie soll man die Gesellschaft gestalten, um eine sozialistische zu kriegen, eine sozialistische Gesellschaft zu machen. Und das war auch in Jugoslawien so, ne? Die Arbeiter-Selbstverwaltung hat sich durch die Phasen entwickelt. Es war ein sehr dynamisches System. Das ist etwas, was ich denke, niemand hat irgendwie in Perspektive nehmen das. Das war ein sehr dynamisches, jede 10 Jahre waren irgendwelche Reformen seit 1953, wenn das angefangen hat, jede Decade war eine neue Reform, etwas anderes, ne, auf politischer Ebene, auf ökonomischer Ebene, ne. Und es hat sich auch entwickelt, das ganze, dieses sozialistische Projekt hat sich entwickelt natürlich als eine Antwort und ein Versuch zu ändern die Probleme im Kapitalismus. Natürlich, das ist das Erste, ist das Problem von privates Eigentum. der Grundstein für jede kapitalistische Gesellschaft ist. Und deshalb hier hatte Jugoslawien entwickelt ein Modell von Social Property, vergesellschaftliches Eigentum, der nicht staatliches Eigentum ist. Und das war ein Institut, der war sehr wichtig und der war auch tief verbunden mit Arbeiterverwaltung. Der war inspiriert, zumindest Cardell, Edward Cardell, der irgendwie das gestaltet und irgendwie ideologisch auch Vater von diesem Konzept ist, war inspiriert teilweise von Paris-Kommunen und teilweise von Rätenrepubliken in 1919, die waren. Und dadurch, und natürlich die zweite Sache war, ne, eigentlich die Frage von Rechten, ne, dass es nicht ein bürgerliche oder Bourgeois-Rechten sind, sondern auch, wie man eigentlich das Recht, die politische und ökonomische Rechte zusammenbringt, ne, die eigentlich in kapitalistische Gesellschaften sind getrennt, formal und institutionell getrennt. Und es war eigentlich sehr dynamisch mit vielen Reformen, mit ganzer Zeit Spiel, auch von dieses Spiel sogenanntes zwischen Plan und Markt. Und es war ganze Zeit auch eine institutionelle Kommunikation zwischen Arbeiter, ne, und Workers' Councils, ne, und die politische Struktur, meistens mit kommunistischer Partei.
Jetzt ist es ja in Jugoslawien in den 80er Jahren zu einer ökonomischen Krise auch gekommen. Das ist eine große Krisendynamik, die einsetzt. Woher kam denn diese Krise auf einmal in den 80er Jahren? Wo liegen da die Ursachen?
Ich denke, das müssen wir beobachten, wenn wir denken über Zerfall, müssen wir beobachten zwei Dynamiken. Ne? Eine Dynamik ist diese außerische, also die eigentlich, müssen wir denken, auch dass die Position von Jugoslawien in Konzept, was Spanisch und Indien sagen, ne, the making of global capitalism. Und die zweite Sache ist diese Innendynamik, wo die eigentlich alle Widersprüche von Selbstverwaltung rausgekommen sind. Die Krise ist entstehen, es war nichts besonders Jugoslawisches. Es war Ende der 70er Jahre, ne, Double Oil Shocks und Volker Shocks. Es ist eigentlich die finanzielle Destabilisierung, die eigentlich hatte weltweite Einflüsse. Und ich würde auch so sagen, dass gleich wie die Schockdoktrins waren gemacht in südamerikanischen Ländern oder auch in Afrika, so war in Europa eigentlich postsozialistisches Block, musste sich konfrontieren auf eine spezifische Weise, ne, mit diesem finanzielle Krise, die angefangen ist in den 70er Jahren. Ne. Und von dem Punkt ist auch das sehr interessant zu beobachten durch die jugoslawische Perspektive, weil es ist auch etwas, was wir haben mit 2008, ne, wo wir sehen auch, ne, wie eigentlich sich eine Krise, die angefangen hat im Finanzsektor, sich weiterentwickelt hat, gesellschaftlich und politisch, jetzt in der EU, dann in Jugoslawien, ne, und hat auch die innere Dynamik von Entwicklung beeinflusst.
Jetzt ist es ja vielleicht interessant, gerade auch nach Slowenien zu schauen, weil in dieser Zeit in Slowenien ja eine ganze Reihe von sozialen Bewegungen entstanden sind. Also parallel zu dieser Krisenentwicklung gibt es auch einen Aufstieg von sozialen Bewegungen. Das heißt, wir haben Streikbewegungen in den Fabriken, wir haben die Friedensbewegung, wir haben eine Bewegung, die man heute als queer bezeichnen würde. Wie würdest du denn diese neuen sozialen Bewegungen charakterisieren? Was hat die da ausgezeichnet in den 80ern?
Ich denke, das müssen wir analytisch mindestens müssen wir das trennen, um das besser zu greifen. Eine war das die finanzielle Krise, ne? Und einfach das, dass auf einmal die Jugoslawien 81 konnte nicht mehr Krediten, Foreign Loans, ne, Credits, konnte nicht bekommen. Und das IMF als eine wichtige Institution hier reingespielt hat sich mit Adjustment Programs. Es ist auch nichts Besonderes für Jugoslawien. Wir kennen das von Südamerika, wir kennen das von Afrika. Ne? Adjustment Programs war die Routine, ne? Etwas gleich wie Troika hat auch veranstaltet in 2010 auf die europäische Peripherie, ne? EU-Peripherie. Pardon. Und diese Krise hat natürlich den Ökonomie viel beeinflusst und auch die Consumption hat beeinflusst. Ne? Deshalb im ersten Teil von 80er haben wir, wenn wir reden über Streiks, ne, und Streikbewegungen, haben wir meistens, hat das betroffen, hat die Krise die südische Länder von Jugoslawien, heißt Makedonien, heißt Kosovo, heißt Bosnien, Südserbien. Es ist eigentlich, hat diese Sektors betroffen, die meisten, die Agrosektor war und meisten Raw Materials produziert hat. Auf der anderen Seite war auch das Problem von Konsumtion und Import natürlich. Und es war auch das Problem von die Lebensmittel zu bekommen und Medikamenten etc. Ne? Und erste Streikwelle fang an eigentlich auf Süden. Ne? In der zweite Teil von 80er, die Streikwelle, weil die Krise war so tief schon, ne, hat natürlich auch das, die nördlichen Länder und die nördlichen Arbeiter wegen, das hier hat eine große Rolle gespielt, Long-Term Stabilization Program, die von Milka Planins Regierung und IMF unterschrieben ist in 83, die ganz starke drückt auf die Löhne gemacht hat. Und natürlich dann die Welle, die Streikwelle war viel stärker. Es muss auch hier sagen, dass es war Wildcat-Streiks. Die waren verboten in Jugoslawien. Und die Spitze war natürlich 88. Und es war auch in Phasen, ne, auf einer Seite. Auf der anderen Seite, es war auch, wenn du gesagt hast, jetzt alles zusammen, ne, diese Peace-Bewegung und feministische Bewegung, Queer-Bewegung, war getrennt auch von diesen anderen Bewegungen. Und das ist ganz interessant auch, weil diese Bewegungen, anderen Bewegungen, hatten eine andere Logik von Entwicklung. Ne? Erst, sie haben sich auch, wenn ich war jetzt in Archiven, weil ich habe mich genau mit diesen Fragen beschäftigt, ne? Warum war keine Verbindung zwischen Arbeiters, die waren ganz aktiv in ganze 80er, und die sogenannte zivilgesellschaftliche Bewegungen, die eigentlich sich gar nichts interessiert und hätten auch keine Reflexie über diese ökonomische Style, die eigentlich war vor ihren Nasen. Ne? Diese zweite hat sich eigentlich entwickelt, teilweise, weil die wichtigste Sache war hier zu verstehen auch, ne, dass Jugoslawien hätte ein spezifisches politisches System auch. Es war keine parlamentare Demokratie, waren natürlich keine Parteien auch, aber das ganze politische System ist basiert auf etwas, was genannt ist Basic Social Political Organization. Das waren fünf Organisationen, die waren so wie das ganze System, irgendwie so wie Babuschka gebaut, ne? Auf alle Ebenen, ne? Haben funktioniert. Und das eine von diesen Organisationen war die Jugendorganisation. Das waren die Jugendorganisationen, nur sich zu vorstellen, ne? War die Jugendorganisation, waren War Veterans, alle Partisanen, war kommunistische Partei und waren Gewerkschaften. Und die fünfte war etwas genannt General Assembly, wo eigentlich partizipiert haben Delegaten aus alle Bereichen. Ne? Jede Republik hatte, wir haben republische, auf der Ebene von Republiken waren alle diese Organisationen und auf der Ebene von das ganze Bund, Jugoslawien, ne, Ebene. Und für Entwicklung von diesen Zivilgesellschaftsbewegungen, besonders in Slowenien war das stark, war zuständig und wichtiges Punkt Jugendorganisation von Slowenien. Eine Sache war, dass diese Verbundnis kommt von Produktion, aus Produktionsgründen. Ne? Sie haben auf Verfügung, die Veranstaltungen waren in die in die Räume und auch teilweise auch durch die Finanzierung von Jugendorganisationen. Das ist auch etwas, was wir müssen immer denken, dass es war kein System wie heute, ne, wie Kultur heute geht auf Calls, verschiedene Calls, Förderungen stellen. Ne. Es war komplett andere Struktur von Finanzierung auch. Ne. Und hier, das war, wenn wir in Literatur schauen, auch in Archiven, ne, waren eigentlich diese Gruppen, die angefangen haben, die ganze Bewegung zu bauen, ne, waren relativ klein. Und auch Protesten waren, weiß ich nicht, ne, gegen Tschernobyl, ne, hat die Umweltbewegung hat organisiert, Protest, der war der größte, und das war etwa mehr als 1000 Leute. Ne. Es ist nichts im Vergleich, was in 88 war für Janez Janša, dieses große nationalistische Meeting, wo 20.000 Leute waren. Ne? Ein bisschen Nummer gebe ich nur zu verstehen. Ne? Aber weil das System hat so funktioniert, ne? Diese Gruppen, wo meistens Intellektuelle waren, junge Intellektuelle, gut ausgebildete Intellektuelle, hätte auch Zugang zu Medien, zu Öffentlichkeit auch, konnte kommunizieren und ihre eigene Agenda auch pushen in die Richtung. Und was mir hier die größte Problem war eigentlich das Problem von Trennung zwischen Arbeiterbewegung, die, wenn ich nur zitiere, eine von wichtigen Involvierten in Zivilgesellschaftsbewegungen, ne, hat gemeint genau das, dass eigentlich diese Trennung ist, weil Proletariat, die Arbeiter waren passé. Eigentlich, ne? Das heißt, das ist aus dieser Zeit auch diese Statement, ne? Und das heißt, das war auch, hier war auch ein Einfluss von Bewegungen, die in Europa, besonders in Deutschland, sehr aktiv war, und das ist die Umweltbewegung, die Grüne dann später waren, ne? Hier war auch ein großer Austausch. Weil wir müssen denken, wissen auch, dass das Jugoslawien war kein geschlossenes Land. Das Austausch zwischen Intellektuellen, auch institutionelles Austausch, und das meine ich mit Stipendien, mit Institutionen wie Fulbright-Stipendium für Amerika, ne, haben besorgt auch, dass dieser Wissenaustausch, Know-how-Austausch war immer da. Und die besonders jungen Intellektuelle waren sehr gut informiert, auch was ist los, wie sagt man, in westliches Land, ne? Und haben auch die Praxis, Know-hows auch nach Hause gebracht. Und hier sieht man auch, die zivilgesellschaftlichen Bewegungen haben auch sehr gut Methoden auch. Es war One-Issue-Methode, ne, wo eigentlich gegen einzelne Punkten haben sich Leute zusammengekommen. Wie gesagt, ne, in Friedensbewegung war sehr wichtig Demilitarisation von jugoslawischer Armee, Attacke auf jugoslawische Armee, das Problem mit, es ist genannt, es war Verbal Delikt. Es war das Problem, dass die Leute konnten vor Gericht kommen wegen Aussagen, und das ist war ein Punkt im Strafgesetz. Von dieser Methode, diese Methoden waren komplett neu. Es hatten auch starkes Mobilisationspunkt und Mobilisierung, konnte Leute auch mobilisieren für die einzelnen Punkte, ne? Aber die Zivilgesellschaft konnte nicht verfassen, alle diese Bewegungen konnten nicht verfassen, eine breitere, sagen wir so, Kritik irgendwie von das ganze System. Und ich denke, das war auch das größte Manko auch von Zivilgesellschaft. Und aus diesem Grunde konnte auch nicht sich irgendwie eine Brücke bauen, ne, zur Arbeiterbewegung, die auch sehr aktiv war, und irgendwie zusammentreten. Ne. Und das hatte auch sehr starke Konsequenzen auf die Entwicklung von Konflikt, besonders nach dem 88. Das eigentlich die Krise beendet hat in Zerfall von der Stadt.
Du hast die jugoslawische Jugendorganisation erwähnt und auch erwähnt, dass es junge Intellektuelle waren, die da eine wichtige Rolle gespielt haben in diesen zivilgesellschaftlichen Bewegungen. Bekannt ist ja Slavoj Žižek heute, der auch genau daher kommt. was Jugend und Jugendorganisation betrifft, war ja auch Jugendkultur, Subkultur dann sehr wichtig. Und es gibt ja eine Reihe von Bands und Gruppen, die auch heute immer noch ein Begriff sind. Im Rahmen unserer Reihe wird eben Satan Panonski als eine wichtige Untergrund-Punk-Figur eine Rolle spielen. Borgesia ist so eine queere Industrial-Band gewesen. Am bekanntesten ist heute die Band Laibach, die auch in diesem Zusammenhang entstanden ist. Was für eine Rolle hat denn in dieser ganzen Gemengelage die Subkultur gespielt?
Es hat sicher, es hat gespielt eine wichtige Rolle für die Mobilisation von jungen Leuten, ne? Die sich damit konnten identifizieren und auch irgendwie ausdrücken. Ne? Ich denke, Punkbewegung war in den Sinnen mehr als in die Ergebnisse, als in die in den Prozess wichtiger, ne? Weil es war eine durch die Punkbewegung passierte eine große Demokratisierung von Kunstproduktion. Ne? Was ich meine damit, ne? Punkbewegung hätte natürlich nicht, es war DIY, ne? Hätte nicht klassische bürgerliche Prinzipien, wer gehört, wer kann produzieren Kunst, wer nicht. Ne? Und ich denke, in diesem Sinne war das Punkbewegung ist sehr wichtig, weil es hat angerufen für die Partizipation, hat angerufen für die Mobilisation hat angerufen auf Politisation, ne, von jungen Leuten. Ne? Und in diesem Sinn war das sehr wichtig. Ne? Jetzt die zweite Sache ist, ne, wie wir können das beobachten, ne, in das Ganze, in das größere Bild von was in den 80er passiert ist. Ne? Eine Seite war das, dass Punkbewegung hat sich entwickelt als Kontrakultur. Und war auch am Anfang, ne, 81, 82, war diese Nazi-Punk-Affäre, wo die Kommunistische Partei ganz stark, besonders in Slowenien, ganz stark gegen Punkers reagiert hat. Ne. Es war die, wie sagt man das, Accusations, dass die Nazis sind, wie im Case von Laibach. Ne. Aber das hat sich sehr schnell irgendwie beruhigt, würde ich sagen, in den Sinnen, dass eigentlich erste war, die schon 82 hat die Jugendorganisation sich entschieden, dass sie werden hinter den Punkbewegungen stehen. Und wie ich gesagt früher habe, ne, es waren nur 5 Organisationen, politische Organisationen, ne, die hatten sehr Kraft. Und Jugendorganisation durch diese Punkbewegung, ne, hat sich auch selbst ein bisschen anderes gestellt, ne, weil normalerweise war die frühere Arbeit war so, Jugendorganisationen war so beobachtet von vielen Researchers, aber auch in den Zeit lebenden als ein Spot für produzieren neue kommunistische Kaders. Ne? Hier 82, besonders Kongress in 82 hat gebracht, dass die Jugendorganisation sich entschieden hat, dass sie gehen gegen kommunistische Partei. Ne? Und das war erster Streit, erstes Widerstand auch und hier genau mit Unterstützung von Subkultur, Jugendsubkultur, haben sie auch ein neues, ich würde nicht sagen nur Image, aber auch eine neue Handlung und Standpunkt toward kommunistische Partei auch, sie haben sich gestellt als ein anderes, neues Player. In diese, mindestens in Slowenien, das war ganz stark. Sie haben auch sehr kritisiert das Mangel von demokratischer Partizipation, das Problem von ökonomischer Regulierung und auf eine, aber sehr repräsentativ war genau dieses Punkt von Unterstützung von Zivilgesellschaft. Auch in einem Punkt hat sich präsentiert, auch Jugendorganisation als Protektor von zivilgesellschaftlichen Bewegungen und Gruppen. Und auf die andere Seite haben sie auch ein langsames Weg weg von Sozialismus, von Selbstverwaltung auch gemacht dadurch. Ne? Dann nach 86, wo allen klar war, dass etwas muss sich ändern, haben auch angefangen seit 86, besonders nach 88, dass sie hat angefangen auch ein, wie sagt man das, Struggle for Power in geänderte Republik oder Stadt.
Jetzt hast du ja schon so einen zentralen Fehler oder Mangel der Zivilgesellschaft genannt, nämlich dass sie getrennt war von der Arbeiterbewegung, von den Kämpfen, die in den Fabriken stattgefunden haben. Vielleicht können wir von da ausgehend irgendwie schauen, wie diese Entwicklung weitergegangen ist, weil wenn in Deutschland von Zivilgesellschaft die Rede ist, dann ist das ja immer so, also ja, da steckt das Zivile drin, also das Nicht-Militärische, das Nicht-Staatliche und es steckt so ein bisschen auch das drin, das Gesellschaftliche, was die Politik mit Leben füllt und auch das Nicht-Extremistische steckt irgendwie da drin. Jetzt ist aber genau das passiert in Jugoslawien, dass eben es einen extremen Nationalismus gab, insbesondere einen ethnischen Nationalismus und dass sich dieser Konflikt und diese ethnische Spannung, dass sich das militarisiert hat und alles andere, was vorher da war, überlagert hat auf einmal. Wie kann man sich das denn erklären von Arbeiterbewegung auf der einen Seite und Zivilgesellschaft auf der anderen Seite dann hin zu dieser ethnisch-nationalistischen Bewegung?
Ja, Zivilgesellschaft theoretisch, aber auch in Praxis, ne, ist eigentlich ein, was da die Task ist, ist eigentlich zu beherrschen oder beeinflussen die Diskursen, die Narrativen zu produzieren und irgendwie Kampf für Öffentlichkeit und für öffentliche Meinung, ne. Und ich muss sagen, dass hier, wenn wir reden über Zivilgesellschaft, ne, wir können nicht sagen, nur es war kein Einzelakteur oder Einzelnarrativ waren sehr vielen, auch in die nationalistische oder national orientierte, ne, Bewegungen waren sehr unterschiedliche Players, ne, und haben auch ein unterschiedliches Zugang, wie sie diese Agenda präsentieren, ne. Ganz genau in Slowenien war eine Gruppe, die jetzt berühmteste ist auch, ne, die Gruppe von die beim Zeitschrift Nova Revija, ne, entstanden ist. Das waren meistens Heideggerians Philosophers mit ein starkes ethnonationalistisches Background, aber sie waren trotzdem noch in Mitte 80er war das komplett minor noch immer. Ne? Viel stärker waren die Schriftsteller, Writers Organization, die eigentlich die Bundesorganisation war die erste jugoslawische Organisation von Schriftstellern, die 85, ne, aufgehört hat zu funktionieren, weil diese Trennung durch diese besonders schriftstellerische Arbeit, diese nationalistischen Diskurse so interessant produziert waren. Ne? Im Buch zum Beispiel ist es ein sehr gutes Artikel von Boris Postnikow, die genau dieses Punkt nimmt in Observation, ne? Was eigentlich hier, wie eigentlich das nationalistische Narrativ durch die Romanen und Literaturproduktion auch entstanden sind. Ne? In Slowenien was mir extrem interessant ist, ne, dass Slowenien Writers, Schriftsteller hatten diese Position eigentlich sehr interessante, die kommt aus Frustration wegen Austerity Measures. Stabilization Pact, Programm, Stabilization Programm, pardon, ne, die in 83, ne, unterschrieben war mit IMF. Natürlich hat gebracht eine starke Austerity Measures in Jugoslawien. Das heißt, dass Trennung war nicht nur zwischen Zivilgesellschaft und Arbeiters, das Trennung war auch zwischen sogenanntes produktives Sektor und Social Sektor. Was meine ich damit? Ne? Dass auf einmal, ne, die Löhne, die Verhandlungen auch von Löhnen, ne, in sogenanntes produktives Sektor, das ist eigentlich, was heute ist, der Privatsektor. Ne? Das ist die in Fabriken, in Industrie, während Sozialsektor, Social Sektor war eigentlich war Ausbildung, Kultur, Gesundheitssystem, Bildungssystem etc. Ne? Und hier wegen dieser Frustration, ne, die eigentlich ganz starke Cuts in Kultur auch gebracht hat, haben die Schriftsteller angefangen mit schon in 85 mit einem großen Kongress, haben sie angefangen, das nationale Narrativ zu benutzen, um mehr Finanzierung für Kultur zu schaffen. Und in dem Sinne, ne, dass die Slowenien, wir müssen die Slowener lassen, um sich zu entscheiden, wie viel sie wollen für slowenische Kultur zu geben. Das war jetzt Zitat auch, ne? Der auch entstanden ist in diesem großen Kongress. Was sagt uns das, ne? Das sagt uns, ne? Erst, das ist Kritik auf Zentralisation, die mit Stabilization Pact gekommen ist, ne? Weil erste Sache, was IMF wollte, wollte eigentlich, dass sich das Land Jugoslawien zentralisiert. Das ist etwas Klassisches, es ist by book neoliberales Measurement. Und weil Jugoslawien war so dramatisch nach der Neuverfassung in 1974 dezentralisiert, so weit dezentralisiert, dass es war keine dass das jugoslawische Zentralbank hatte nicht Übersicht über Finanzen von Republiken und dass sie wussten nicht am 1979 zu wissen genau wie viel Schulden sie haben, ne? Das war die erste Sache, was sie wollten, ne? Und durch diese Zentralisation natürlich waren auch die Austerity Measures durchgeführt, ne? Dass eigentlich die Republiken hätten sehr wenig Spielplatz eigentlich was zu beeinflussen, wie viel Gelder können sie dann verwalten und redistribuieren weiter, ne? Deshalb kommt diese zu verstehen, diese, ne, dass die Slowener sollen entscheiden, wie viel wollen sie Kultur. Das ist auch ein Ruf zur Republik, republische Authority, ne, dass eigentlich das Budget muss sich verhandelt sein auf die Republikebene und nicht auf die Bundesebene. Ne. Zweite Sache, das war auch hier, es geht für diesen Entwicklungsfonds, das war ein starkes Mechanismus, der wollte das Problem von ungleiches Entwicklung in Jugoslawien zu balancieren. Und das war Kritik auch auf das, ne, dass eigentlich dieses Fonds, das sollte abgeschafft, weil wenn wir haben kein Geld für Kultur hier bei uns, warum sollen wir Geld schicken irgendwo anders im Süden, ne? Wenn ich ein bisschen banalisiere, ne, die Sache. Und die zweite Sache war die Frage von slowenischer Kultur. Ne? Auf einmal ist das aufgetaucht. Ne? Es ist auch wichtig zu wissen, ne? Dass diese Nationalfrage war nichts Neues in Jugoslawien. Das war etwas, was von Anfang, von der Gründung von Jugoslawien war da. Ne? Die Frage von National, die besonders sich durch Kultur, ne? Weil gibt es keine Nation ohne Kultur, ne? Ne, nationale Kultur ist das Basis von jeder Nation, ne? Es war auch erlaubt, und das war auch die Frage am Anfang, weil wir wissen, dass in Partisanenbewegung waren ganz viele Kulturarbeiter und ganz viele Künstler auch dabei, und die Idee von Jugoslawien war Brotherhood and Unity. Und was das beschreibt, ist eigentlich, Brotherhood referiert sich genau das auf Koexistenz von verschiedenen Kulturen, die sich durch ein kulturelles Austausch, ne, sind in dieses Brotherhood, ne, und Unity war für Socialism, ne, für gemeinsames Ziel, dass wir wollen Socialism. Die beiden waren in 80er, weil die Unity über Socialism, ne, in 83, wenn ihr liest in Tageszeitschriften, ne, niemand hat geglaubt mehr, besonders nach dem Long-Term Stabilization Program, ne, war eine so starke Diskreditation von irgendwelches Arbeiter-Selbstverwaltung oder irgendwelches Sozialismus. Ne? Die Politiken, die entstanden sind von diesem Stabilisationsprogramm, ne, hat nichts zu tun eigentlich mit Sozialismus mehr. Ne? Und natürlich jetzt, die Kultur hat auch eine andere Rolle, ne, gespielt. Ne? Besonders, weil es ist eine Kultur, spielt immer eine große Battlefield. Ne? Ist ein großer Battlefield, wenn wir ökonomische Sachen nicht problematisieren. Ne? Und in den Sinnen haben diese Nationaldiskursen ein Power bekommen, auch zu adressieren Leute. Und die zweite Sache war, dass mit Austerity Measures, die Staat hat sich mit ihren eigenen Mechanismen zurückgezogen und Leute überlassen zu sich selbst, ne, zu überleben. Ne. Und dann, sie haben diese Situation fangen an, die Diskurse, die zirkulieren in der Gesellschaft, eine stärkere Kraft zu haben, weil sie haben auch praktische Einflüsse, ne? Weil die Leute, wenn der Staat geht zurück, wenn es kein Wohlstand mehr produziert ist durch den Staat, die Leute fangen an, neue, wie sagt man, Communities zu suchen, ne? Und neue Identität, sich zu neuen Identitäten nehmen.
Ich habe vielleicht noch eine letzte Frage, die vielleicht so ein Abschluss sein kann. Nochmal eine Frage nach dem Buchprojekt. Und da ist ja der Titel We Have Built Cities for You. Und das ist auch der Titel des Vortrags, den du am Freitag halten wirst. Bei all dem, worüber wir gesprochen haben, was heißt denn dieser Titel We Have Built Cities for You?
Ja, das war die Entscheidung eigentlich, teilweise kollektive, teilweise auch von, das kommt aus ein Lied. Es ist ein alter partisanisches Lied, der in 80er von einer Rockband gespielt ist und irgendwie durch Mass Culture popularisiert ist. Ne? Die Entscheidung war genau das. Ne? Die 80er ist eine Geschichte. Das ist, was wir durch das Projekt und den ganzen Prozess irgendwie über das haben wir uns geeignet. Und das ist das eigentlich, es ist ein, 80er war ein großer Prozess, wie eigentlich die Arbeitsklasse und die Arbeiterinnen, und hier geht nicht nur für die industriellen Arbeiterinnen, sondern für alle, verlassen waren und weggenommen sind, ihnen eigene Mittel zu überleben. Und obwohl sie eigentlich das ganze Staat produziert haben und gemacht haben, wie eigentlich das ihnen weggenommen war, und wie eigentlich, es ist ein Prozess von Making of eine Bourgeoisie, würde ich sagen, oder ein neues Verhältnis und ein neues System dadurch. Und wie sie waren auch, deshalb haben wir auch das genommen irgendwie als Titel, ne? Weil es geht, es war ein kurzes Prozess eigentlich, weil es hat gedauert 9 Jahre. Und wie schnell eigentlich etwas, was war so lang aufgebaut, wie schnell war das eigentlich zerstört und weggenommen von Arbeiterklasse?